Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte. Heute sprechen wir über Marius Borg-Høiby, Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette Marit. Unter riesiger medialer Aufmerksamkeit steht er gerade in Oslo vor Gericht. Er ist in 38 Punkten angeklagt. Unter riesiger medialer Aufmerksamkeit steht er gerade in Oslo vor Gericht. Es geht um Vergewaltigung, Verkehrsdelikte und Körperverletzung. Meine Kollegin, Adelsredakteurin Antonia Barbarino war vor Ort. Mit ihr spreche ich heute über den Fall Marius und darüber, was sie in Oslo erlebt hat. Bevor wir aber nach Norwegen blicken, schauen wir wie immer, was in der Promi-Welt sonst noch so los war.
Werbung. Dein Hund frisst ständig Gras, hat Durchfall oder sogar Juckreiz. Das sind klare Anzeichen, dass er sein aktuelles Futter nicht optimal verträgt. Das Sensitive-Futter von Hey Holy wurde von Tierärzten speziell für sensible Hunde entwickelt. Hypoallergen mit nur einer Proteinquelle und ohne Getreide oder künstliche Zusätze. Ausgezeichnet vom DLG-Testinstitut für sehr gute Verträglichkeit, geringes Allergierisiko und hohe Qualität. Sichere dir jetzt 35% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Bunte Spotlight.
Ach ja, man denkt, man hat schon alles gesehen und dann überraschen uns die Promis immer wieder aufs Neue. Gloria Sophie Burkhardt, die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, ist ja immer wieder in den Schlagzeilen. Mal will sie Schauspielerin werden, mal in die Politik und dann doch wieder als Model und Influencerin arbeiten. Doch jetzt sorgt ihr Liebesleben für Aufregung. Die 27-Jährige soll nämlich mit dem früheren Google-Chef Erik Schmidt anbandeln. Mit dem 70-Jährigen, ja, ihr habt richtig gehört, da liegt ein kleiner Altersunterschied vor, soll sie seit Wochen unterwegs sein und sogar den Jahreswechsel gemeinsam verbracht haben. Und das Pikante daran, Erik Schmidt ist seit Jahrzehnten verheiratet und zeigt sich auch ganz normal weiterhin öffentlich mit seiner Ehefrau Wendy. Laut den US-Medien sollen die beiden aber eine offene Ehe führen. Und der CEO zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder mit jungen Frauen an seiner Seite. Ja, solche Geschichten lieben wir. Hoffentlich hat Gloria hier nicht schon ihr Herz verloren, denn die Chancen, dass das gebrochen wird, stehen relativ hoch. Ein Thema müssen wir jetzt leider kurz ansprechen. Es ist nämlich das eingetroffen, was wir bei Bunte zumindest erst gar nicht glauben konnten. Gil Ofarim ist Dschungelkönig 2026. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum jemand gewählt wird, der bewusst lügt und anderen damit Schaden zufügt. Dafür hat Gil Ofarim jetzt auch noch eine Menge Preisgeld gewonnen. Also ich glaube ja, auf Samira Yavuz Familienkonto wäre das besser aufgehoben gewesen. Kommen wir jetzt aber noch zu Kate und William. Wir haben ja letzte Woche ausführlich über das ganze Epstein-Drama gesprochen und welche bekannten Persönlichkeiten alle mit drin stecken. Unter anderem spielt ja der ehemalige Prinz Andrew eine tragende Rolle in dem Skandal. Und bislang schwieg das britische Königshaus dazu. Doch jetzt haben sich Kate und William endlich mal geäußert. Eine Sprecherin könne bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales über die anhaltenden Enthüllungen zutiefst besorgt sind. Ihre Gedanken sind weiterhin bei den Opfern. Ein kleines, aber klares Zeichen, das sie setzen wollen und auch klar zeigen wollen, dass sie mit Williams Onkel Andrew gebrochen haben. Wir bleiben natürlich dran und werden euch updaten, denn eins ist klar, das war erst der Anfang im Epstein-Drama. Ja, gefühlt blickt gerade ganz Europa nach Oslo. Dort steht Marius Borg-Høiby, Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette Marit, vor Gericht. Neben Vergewaltigung ist er in 37 weiteren Punkten angeklagt. Es geht um Verkehrsdelikte, Drogen und Körperverletzung. Außerdem spielt ja auch noch seine Mutter Mette Marit in den Epstein-Akten eine große Rolle, worauf wir am Rande auch eingehen werden. Meine liebe Kollegin Antonia Barbarino war in Oslo vor Ort. Deshalb freue ich mich jetzt erstmal, dass sie wieder hier ist, um mit uns über die Geschehnisse in Norwegen zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Antonia, wie schön, dass du da bist.
Hallo Lilly, ich freue mich.
Ja, der Termin zu Marius' Prozess stand ja seit letztem Jahr fest, nach etwas mehr als einem Jahr Ermittlungen, bei denen die norwegische Polizei viel Material gesichtet und Beweise gesammelt hat, stand Marius jetzt letzte Woche als erstes Mitglied der norwegischen Königsfamilie vor Gericht. Für dich war von Anfang an klar, du reist für Bunte hin, aber trotz dieser vielen Gewissheiten überschlugen sich die Meldungen noch vor Beginn des Prozesses. Es hieß, Marius sei erneut verhaftet worden und könnte vielleicht gar nicht vor Gericht erscheinen. Was war los, Antonia?
Es war so, dass von Anfang an wirklich alles richtig gut organisiert war vom Gericht und auch von der Staatsanwaltschaft. Ich bin ja dann schon am Sonntagabend hingereist, um am Montag so meine Zugangskarte abzuholen und auch schon ein bisschen, ja, mir einen Überblick zu verschaffen, wie sieht es da aus beim Gericht.
Weil der erste Prozesstag sollte am Dienstag dann sein.
Richtig. Mhm. Und da war ich gerade in einem Buchladen, weil ich mir anschauen wollte, es wurden ja zwei Bücher über Marius veröffentlicht vorm Prozess und ich wollte mir mal anschauen, inwieweit sind die vergriffen, wo liegen die, um so ein bisschen eine Stimmung darüber zu bekommen, wie interessant es für die Norweger ist.
Und waren die ganz vorne ausgelegt?
Ja, die waren ganz vorne ausgelegt, aber es waren auch noch relativ viele da. Genau. Und dann kam eben die Meldung, dass Marius festgenommen wurde. Ganz plötzlich, weil er eben am Wochenende, ja, weil es da wieder einen Vorfall gegeben hat. Und die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht hat uns dann relativ schnell informiert, dass es eben sich um drei neue Delikte handelt. Eben einmal Bedrohung, dann hat er ein Kontaktverbot gegen eine seiner Ex-Freundinnen gebrochen. Das hat er schon mehrmals gemacht. Und dann soll es eben auch noch zum Vorfall mit einem Messer gekommen sein. Also ja, so zwei Tage vorm Prozess, wirklich ziemlich überraschend. Ja, und irgendwie kam dann ganz schnell die Stimmung auch auf, so findet jetzt der Prozess morgen überhaupt statt? Es wurde dann auch ja viel darüber irgendwie geschrieben und gemutmaßt. Aber im Endeffekt hat das Gericht einfach nur alternative Unterbringungsmöglichkeiten in Erwägung gezogen, hat sich dann aber doch dagegen entschieden, weil nichts gegen die U-Haft eben spricht.
Also er war vor Prozessbeginn dann in U-Haft oder nicht?
Richtig, er war dann seit Sonntagabend quasi in U-Haft und ist dann auch von dort zum ersten Prozesstag gekommen. Und da ist er jetzt, stand jetzt auch noch voraussichtlich eben die nächsten drei Wochen.
Und jetzt haben wir gerade gehört, also dieses Buch, das scheint nicht auf sonderlich viel Interesse, zumindest bei den Osloern gestoßen zu sein. Wie ist dann das Interesse aber sonst zu beschreiben? Du warst da für Bunte, wie waren die anderen deutschen Medien vertreten und auch die ganzen anderen Medien aus Europa?
Ich fand es eigentlich ganz interessant, weil das Medieninteresse war ja super hoch. Es waren 200 Medienvertreter, die dann da in dem Gerichtssaal saßen und aber auch in Transferräumen sozusagen, also wo das dann live übertragen wurde. Es waren natürlich auch andere deutsche Medien da, aber wirklich vor allem norwegische und skandinavische Medien, weil natürlich auch in den Niederlanden, in Dänemark, die waren wirklich sehr interessiert, weil die ja selber auch Monarchien haben und die ja auch sehr eng befreundet sind, die Königsfamilien. Deswegen, ja, waren die da sehr interessiert. Und sobald man dann aber wirklich den Gerichtssaal verlassen hat, beziehungsweise das Gerichtsgebäude, das ist ja wirklich mitten in der Stadt, auch nur knappe 10 Minuten vom Schloss entfernt, war das Leben eigentlich so ganz normal. Also das war jetzt nicht so, als wären da extrem viele Leute gewesen, die da geschaut hätten, was da passiert. Und auch im Saal waren wirklich, ich würde sagen, 95% Journalisten und ganz, ganz wenige Zuschauer.
Eben, es hätte ja auch sein können, dass Leute auf die Straße gehen, entweder um Solidarität zum Königshaus zu bekunden oder sich auch natürlich dagegen auszusprechen, aber ja. Da war auf jeden Fall Ruhe auf den Straßen.
Ja, und man hat es ja vom P. Diddy-Prozess gehört in Amerika, wo teilweise die Leute ja schon in der Nacht vor dem Gebäude gekämpft haben, um da irgendwie einen Platz zu ergattern. Das war jetzt hier wirklich gar nicht der Fall.
Wurden denn aufgrund des medialen Interesses Dinge anders gemacht? Also wir haben schon von diesem Transferraum gehört. Das kommt ja ab und an vor, eben wenn so viel mediales Interesse besteht. Aber gab es noch andere Vorkehrungen, die getätigt wurden?
Ja, also da gab es tatsächlich einige. Dem Gericht und auch der Staatsanwaltschaft war wirklich ganz wichtig, dass die Persönlichkeitsrechte, also die Identitäten, die Informationen über Gesundheit oder Familienverhältnisse von den betroffenen Frauen geschützt werden und dass aber auch gleichzeitig irgendwie hat auch Marius davon profitiert, weil es durften keine Foto- und Videoaufnahmen von ihm im Saal und auch nicht auf dem Weg zum Gericht oder so gemacht werden. Natürlich auch nicht von den betroffenen Frauen. Es gibt eine gerichtliche Anordnung, dass eben die Namen und so weiter nicht veröffentlicht werden dürfen von denen. Und was ich auch ganz spannend fand, bei uns ist es ja so und auch in Norwegen normalerweise, wie ich gelernt habe, dass der Richter als letztes in den Saal kommt, alle aufstehen, sich dann wieder setzen und der Richter auch als erstes den Raum wieder verlässt. Und ich habe mich schon gewundert am ersten Tag, weil alle waren da, der Richter war da, nur Marius nicht, der Angeklagte. Der kam dann eben danach und ich habe dann auch nachgefragt beim Gericht und das war wirklich so, um ihn so wenig bzw. so kurz wie möglich den Zuschauern auszusetzen, hat er da eben diese Sonderregelung bekommen, dass er als letztes kommen darf und als erstes gehen.
Bevor wir jetzt gleich dazu kommen, wie du Marius vor Gericht erlebt hast, kannst du uns noch mal kurz erklären, um was es bei dem Prozess jetzt eigentlich genau ging?
Ja, es gibt zwei Anklagen. Die eine ist vom August 2025 und die andere vom 19.01.2026. Also die wurde da nochmal erweitert. Und du hast es ja am Anfang schon angesprochen. Es sind insgesamt 38 Straftaten, die ihm da vorgeworfen werden. Und die schlimmsten sind halt wirklich Vergewaltigung in 3 Fällen, wobei das in Norwegen unterschieden wird zwischen Vergewaltigung mit und Vergewaltigung ohne Geschlechtsverkehr. Und eine war es eben mit Geschlechtsverkehr. Dann soll er eben noch seine Ex-Freundinnen bedroht haben und denen auch körperliche Gewalt angetan haben. Und es ebbt dann so ein bisschen ab in der Anklageschrift in Verkehrsdelikte, also wo er mehrmals wirklich viel, viel zu schnell gefahren ist. Dann soll er ja noch einmal 3,5 Kilogramm Marihuana transportiert haben. Also es ist wirklich, ja, sehr lang und die Anklage ist auch wirklich sehr, sehr grausam zu lesen, also die ganzen Details.
Wurde die Anklage allein durch die Staatsanwaltschaft erhoben oder waren vor Ort jetzt auch Betroffene mit einer Nebenklage vertreten?
Also einige Punkte der Anklage hat die Staatsanwaltschaft erhoben. Es gab zum Beispiel den Fall von einer der Betroffenen, die wird in Norwegen die Skaugum-Frau genannt. Also die haben, um die eben zu schützen, alle so Spitznamen bekommen, wo das jeweils stattgefunden haben soll. Und da geht es eben um einen Vorfall im Keller des Schlosses, wo auch Mette, Madel und Hakon wohnen. Und sie wurde ja von der Polizei vorgeladen, um auszusagen über Marius, weil die haben natürlich ganz viele Leute in seinem Umfeld befragt und hatte ihn halt als Bekannten im Kopf, mit dem sie sich gut versteht. Und dann hat die Polizei eben gezeigt, schau mal, wir haben da ein Video gefunden, wo man sieht, dass du irgendwie nicht zurechnungsfähig bist und er da Sachen an dir macht. Und das wusste die auch bis dahin gar nicht. Und da das fand die Polizei so schlimm, dass die dann eben über die Staatsanwaltschaft Strafanzeige bzw. Anklage erhoben hat.
Wir erinnern uns an diese Verwirrungen am Anfang, wo es kurz hieß, vielleicht kann der Prozess gar nicht stattfinden, aber er ist dann pünktlich gestartet. Was hat sich dann am ersten Prozesstag abgespielt?
Am Anfang hat der Richter das Wort ergriffen und hat eben nochmal diese Regeln vorgelesen, die ich ja auch schon gerade erwähnt habe, und hat die dann sogar noch mal auf Englisch vorgelesen. Also der Prozess war ja auf Norwegisch.
Damit die Medien das auch sicher
verstehen.
Ja,
genau. Also das zeigt nochmal, wie wichtig das denen auch war. Dann hat der Staatsanwalt eben die Anklage verlesen. Das hat ja so eine knappe halbe Stunde gedauert. Und währenddessen musste Marius eben auch stehen. Er stand also zwischen seinen zwei Verteidigern und zu jedem Punkt sich eben nochmal schuldig oder unschuldig bekennen. Und man kann so allgemein sagen, dass er sich halt zu den, sag ich mal, harmloseren Vergehen, also zu den Verkehrsdelikten, auch teilweise zu der Körperverletzung schuldig bekannt hat, aber zu den mutmaßlichen Sexualdelikten unschuldig.
Du hast gesagt, er stand. Wie hast du ihn sonst erlebt? Wirkte er nervös, ängstlich? Hat er auch sich im Raum umgeguckt? Hat er vielleicht auch abgecheckt, sage ich jetzt mal, wie die Medien sich für ihn interessieren?
Es war wie so eine Achterbahnfahrt irgendwie, sein Auftreten. Also am Anfang kam er relativ zielstrebig rein, ging zu seinem Platz und er war da auch ganz ordentlich angezogen mit so einem Polunder und einer Brille und hatte eigentlich auch noch ganz souverän gewirkt. Also es war zwar manchmal ein bisschen komisch, weil man das Gefühl hatte, als würde er so spontan überlegen bei jedem Punkt, was er da jetzt sagen soll. Und es hat sich dann über den Tag so ein bisschen bergab gegangen. Also nach der Mittagspause kam er dann mit T-Shirt nur noch rein und man hat alle seine Tattoos gesehen. Da hat er dann auch extrem nervös gewirkt, beziehungsweise körperlich sehr angeschlagen. Also er hat da auch gezittert und hatte sich auch auf einen anderen Platz gesetzt. Da habe ich dann auch nochmal nachgefragt beim Gericht und da hieß es, das hat man auch gemacht, um ihm entgegenzukommen, auf irgendeine Weise. Und was ich da ganz interessant fand, war, er hatte eben auch so auf seinem iPad rumgespielt und hat sich da Artikel über sich durchgelesen während des Prozesses und ist da hängen geblieben an einem Foto, das seine Familie, also Ingrid Alexandra, seine Halbschwester, Mutter Mette Marit und Hakon, zeigen, wie sie ihn kurz vorm Prozess noch, also kurz da bei seiner Festnahme im Krankenhaus besucht haben. Und das hat für mich so gewirkt, als hätte er sich in dem Moment, also als wäre das so dann sein einziger Anker gewesen, um sich da so verbunden zu fühlen und sich vielleicht nicht so allein zu fühlen.
Also wie seine Familie zu ihm steht, darauf will ich auch gleich nochmal zurückkommen. Mich würde jetzt aber auch nochmal interessieren, was denn die Verteidigungsstrategie war. Also wie lauteten die Argumente, dass Marius doch nicht so viel Verantwortung trägt, wie die Staatsanwaltschaft das fordert.
Die Verteidigung hat ja dann auch am ersten Tag noch ihre Erklärung bzw. ihr Eröffnungsplädoyer gehalten. Ja, und ich muss sagen, das war ganz schrecklich eigentlich. Man kann es nicht anders sagen. Also auch für mich irgendwie als junge Frau, die da im Saal hockt und dann sitzen da Frauen ihm gegenüber, denen er sowas angetan haben soll. Und dann sagt halt seine Verteidigerin, also erstmal hat sie ganz scharf die Medien und die Presse angegriffen, dass er chancenlos sei, dass er verfolgt wird, dass das ganz schlimm ist. Man muss sagen, der ganze Medienrummel um ihn kam ja nur auf nach dieser Nacht im August 2024, wo er zum ersten Mal da seine Ex-Freundin so angegriffen haben soll. Ja, und was ich auch schockierend fand, sie hat dann eben so versucht, das Bild über ihn zu zeichnen oder das Narrativ zu erstellen, dass er eben ein unschuldiger Junge im Endeffekt ist, der nichts dafür kann.
Ja, ich finde das auch immer so irritierend, dieses Abzielen darauf, dass jemand nichts dafür kann, weil er praktisch wie ein kleiner Junge denkt, irgendwie das Opfer seiner Umstände ist, seiner Gefühle. Das waren übrigens auch die Verteidigungsstrategien im Pellicot-Prozess teilweise. Dabei stehen ja diese Taten immer ganz klar in einem Zusammenhang mit sehr kalkulierenden Vorgängen. Also man plant, dass Drogen zum Beispiel vorhanden sind. Man lädt die Frauen ein. Also es ist ja ganz klar damit verbunden, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, wie bestimmte Situationen zustande kommen. Und das steht in einem sehr klaren Gegensatz dazu, dass jemand eigentlich so ein unbedachter kleiner Junge daherkommt. Und außerdem ist es ja auch immer so, dass oft auch gesagt wird, das ist kein Vergewaltiger. Es ist ihm quasi passiert, dass er vergewaltigt hat, aber ein Vergewaltiger, das wäre ja eher jemand, der was Monströses an sich hat. Und das erschwert leider in der öffentlichen Wahrnehmung zu realisieren, dass es ganz alltägliche Männer sind, die eben vergewaltigen und nicht irgendwelche Monster, denen man das äußerlich anerkennen würde. Und deswegen fällt es immer schwer, solche Verteidigungsstrategien gerade als junge Frau mit anzuhören, finde ich.
Man muss auch dazu sagen, der Staatsanwalt versucht ja ihm auch so ein Muster zu belegen. Also dass es eben nicht einfach mal passiert ist, was ja auch schon schlimm genug ist. Aber es gibt ja dieses Vorgehen, was er da 3 bzw. 4 Mal eben gemacht haben soll, dass er Frauen auf irgendeine Weise eingeladen hat, also sei es ins Schloss, sei es bei einer Reise auf die Lofoten, hat er ja bei Tinder mit einer ein Match gehabt. Und dann gab es eben offenbar einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, das haben auch die Frauen bestätigt. Aber dann sagen sie halt klipp und klar, wir haben dann geschlafen oder eine ist sich sicher, sie hatte Drogen bekommen oder andere Substanzen und wir wussten nicht, was dann passiert und haben dann gemerkt, als wir aufgewacht sind, irgendwie entweder der filmt uns oder die andere wusste gar nichts. Und er hat ja dann auf seinem Laptop und auf seinem Handy auch Ordner angelegt, so geheimen Ordner, wo er das ganze Material so blöd wie es sich anhört, gesammelt hat. Und das macht man ja auch nicht in einem Rauschzustand in der Nacht, sondern das ist ja schon sehr, wie du auch sagst, kalkuliertes Verhalten dann am nächsten Tag. Und mir ist es ganz wichtig, nochmal über die Betroffenen eben auch kurz zu sprechen, auch wenn man irgendwie nicht sagen darf, wer das ist oder was die genau erlebt haben. Aber das haben eben die Anwälte von ihnen auch gesagt, dass es für alle so schwer ist, das vor Gericht nochmal durchzuleben und auch nochmal zu erklären. Und dann werden ihnen Widersprüche unterstellt, zum Beispiel, warum sie nicht gesagt haben bei der Polizei, dass sie einvernehmlich davor Sex hatten. Die wussten ja gar nicht, dass das irgendwie dazugehört, zur Debatte jetzt irgendwie steht. Und eine hat zum Beispiel auch am ersten Tag schon nach der Mittagspause den Saal halt verlassen müssen, weil es für sie einfach zu schrecklich war, hat dann die Anwältin gesagt. Und das darf man eben bei so einem Fall nie vergessen, dass man halt auf die Betroffenen schauen muss und nicht nur auf den Angeklagten oder auf den möglichen Täter, auch wenn er jetzt in dem Fall natürlich sehr prominent ist.
Ja, also da erscheint es auch nochmal in einem anderen Licht, dass er sich woanders hinsetzen durfte, weil es da angenehmer ist. Aber kommen wir mal zu den Eltern, die haben wir auch schon angesprochen, und seine Schwester. Wie stehen die denn zu ihm? Wie verhalten sie sich zu ihm gerade?
Ich hatte das Gefühl, dass sie vor dem Prozess eben sich versucht haben, eine ganz klare Strategie zurechtzulegen. Also Kronprinz Haakon hat ja kurz zuvor eben noch ein öffentliches Statement, also das erste Mal, dass es eigentlich eine richtig lange, ausführliche Erklärung offiziell dazu gab, gemacht. Mette Marit und Haakon müssen übrigens nicht als Zeuge aussagen im Prozess. Das haben sich ja auch viele gefragt, weil Mitglieder der Königsfamilie eben nur dem König Rechenschaft schuldig sind und somit Immunität bei sowas genießen. Und Mette Marit hatte eigentlich eine private Reise geplant über die Prozessdauer.
Ich habe mir ehrlicherweise davor gedacht, ich meine, Mette Marit ist krank. Ich dachte, das ist vielleicht eine unglückliche Formulierung. Vielleicht ist sie auf Kur oder muss irgendwie ins Krankenhaus. Aber jetzt, gerade wo sie auch in diesen Epstein-Akten auftaucht, denke ich mir, das erscheint auch in einem ganz anderen Licht. Also die kann durchaus eine private Reise zum ungünstigsten Zeitpunkt geplant haben. Das traue ich ihr mittlerweile zu.
Ja, also es ist nun mal schon so, dass wenn Mitglieder der Königsfamilie sich einer gesundheitlichen Behandlung oder so unterziehen, dass das auch öffentlich kommuniziert wird. Und es war, die Norweger haben also gemunkelt, dass sie mit Ingrid Alexandra, die studiert ja in Sydney in Australien, dass sie eben mit ihr mitkommt, so für eine Zeit lang, weil die hatte jetzt Ferien und war eben noch in Norwegen. Ja, nichts davon ist dann passiert, sie hat es verschoben, und die Mette Marit und Haakon haben eben Marius im Krankenhaus vor dem Prozess besucht. Er wurde ja da kurzzeitig behandelt und dann auch in der Untersuchungshaft. Erst zu zweit, und Haakon war jetzt auch nochmal alleine dort bei ihm.
Und seine Halbschwester Ingrid Alexandra hat sich ja, glaube ich, sogar auf Instagram geäußert, oder?
Sie hat einen privaten Instagram-Account, und da ist durchgesickert, dass sie ihrem Ärger Luft gemacht hat, und hat eben geschrieben, eben auch wieder auf die Presse, wie weit soll das noch gehen und wann hört es endlich auf? Und das ist ja unglücklich in dem Moment, weil sie wird ja auch mal die Königin, und jetzt passiert gerade so viel in dieser Familie, und dass sie sich dann auch noch da so äußert, ja.
Vor allem ihr Verhalten wird ja jetzt noch mehr auf die Goldwaage gelegt, weil sie eine bedeutendere Rolle spielt, denn ihre Mutter Mette Marit läuft ja jetzt Gefahr, vielleicht keinen Anspruch mehr auf den Thron zu haben, und dass eben Ingrid Alexandra dann diese Rolle einnehmen muss. Um jetzt nochmal auf Mette Marit zurückzukommen, sie tauchte ja jetzt sehr oft in den Epstein-Akten auf. Wie hat sich denn die Stimmung verändert nochmal in Oslo, als es rauskam?
Ein norwegisches Medium hat innerhalb eines Tages dann so eine Blitzumfrage oder kleine Studie gemacht, kann man sagen. Die haben so 800 Menschen befragt auf der Straße. Und das war eben kurz nachdem die Verbindungen zu Epstein und ihr, oder beziehungsweise diese neuen Akten veröffentlicht wurden. Und da haben eben 50% gesagt, dass sie Mette Marit nicht mehr als Königin würdig sehen und auch nicht als Königin sehen wollen. Ja, die Stimmung ist angespannt. Haakon steht ja weiter ganz fest zu ihr. Die zwei sind ja eine Einheit. Und ja, ob sie im Endeffekt darauf verzichtet, Königin zu werden oder nicht, das wird sich noch zeigen.
Ja, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal in einer eigenen Folge drüber sprechen. Jetzt nochmal zurück zu Marius. Als du dann schon wieder hier warst, hieß es ja dann auf einmal, er sei kollabiert. Was war da los?
Ich habe ja schon vorhin kurz über seinen körperlichen Zustand geredet. Und er war ja auch in Behandlung. Seine Verteidiger haben auch gesagt, dass er ganz genau medizinisch untersucht wird. Was genau er für gesundheitliche Beschwerden hat, da sind die jetzt nicht drauf eingegangen. Aber es war wohl so, dass er in einem Nebenraum an einem Prozesstag zusammengebrochen ist. Er konnte dann ja aber trotzdem ganz normal an den anderen Tagen, wo er ja jeden Tag erscheint, auch da sein. Sein ganzes Verhalten und alles, was er macht oder was passiert, wird halt so genau unter die Lupe genommen.
Wie geht es denn jetzt generell in dem Prozess weiter? Womit ist zu rechnen?
Jetzt wird quasi jeder Anklagepunkt Punkt für Punkt sozusagen durchgearbeitet mit Zeugenaussagen. Die Betroffenen sagen aus, ja, hinter verschlossenen Türen. Also da sind nur ein paar norwegische Medien zugelassen, die dann nur ganz gefiltert Informationen davon veröffentlichen. Und es werden halt eben Zeugen aus Polizei, aus Marius' Umfeld, aus dem Umfeld der Betroffenen befragt. Und dann gibt es voraussichtlich am 19. März ein Urteil.
Ja, und spätestens dann wirst du wieder hier sitzen, aber ich glaube auch noch davor, weil wir werden hier jedes Detail natürlich weiterverfolgen. Und bis dahin schon mal lieben Dank, lieber Antonia, dass du da warst, dass du uns mitgenommen hast vor das Osloer Gericht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Kim Kardashian und Lewis Hamilton sind das neue angebliche Traumpaar. Nachdem die beiden ja schon einen kleinen Liebesurlaub in England machten, tauchten sie nun zusammen beim Super Bowl auf. Aber wie gut passen die beiden eigentlich zusammen? Schauen wir doch mal, wie die Sterne für ihre Liebe stehen. Kim Kardashian wurde am 21. Oktober 45 und ist daher von Sternzeichen Waage. Lewis Hamilton wurde am 7. Januar 41 und hat damit das Sternzeichen Steinbock. Diese beiden Sternzeichen haben eine ganz besondere Dynamik und man kann hier wirklich von einem klassischen Gegensätze ziehen sich ansprechen. Die Waage ist ein wenig verträumt, liebt Ästhetik, Charme und Harmonie. Sie mag keine Konfrontation, sondern lieber ein schönes und nettes Miteinander. Der Steinbock hingegen mag Struktur und Klarheit. Er spricht die Dinge direkt an und wirkt auch oft kühl und streng. Aber gerade weil sie so unterschiedlich sind, fühlen sie sich oft zueinander hingezogen. Die Waage bringt Leichtigkeit ins Leben des Steinbocks. Der Steinbock gibt der Waage Halt und Sicherheit. Und eine Gemeinsamkeit haben sie dann doch. Sie lieben Kultur, Verlässlichkeit und Treue. Unser kosmischer Tipp an Kim und Lewis: Wenn ihr beide eure Unterschiede als wertvolle Ergänzungen im Leben ansieht und nicht versucht, euch gegenseitig zu verändern, dann habt ihr ein großes Potenzial, das es für immer ist. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne entweder an unseren Instagram-Kanal an Bunte oder per Mail an buntemenschen@bruder.com. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.